Tumoku gewesen, der Hauptstadt von der Region der Araucania. Dort ist es so, dass im Moment die Hungerstreikenden sind ja auf unterschiedliche Gefängnisse verteilt. Dort sind im Moment noch 13 Personen im Gefängnis. Temuco ist, was das angeht, besonders, weil dort 4 Angeklagte entlassen wurden aus Mangel an Beweisen. Das ist auf Kaution draußen. Das heißt also, der Prozess läuft trotzdem noch weiter, aber die Beweislage im Moment ist nicht dicht genug, um sie in Haft zu lassen. Diese 4 Menschen setzen aber ihren Hungerstreik auch außerhalb des Gefängnisses fort. Es war deshalb möglich, sie auch kurz zu sehen. Es ist relativ schwierig, aber mit ihnen Interviews zu machen oder mit ihnen zu sprechen, weil sie natürlich auch aufpassen müssen, dass sich keine neuen Beweise jetzt gegen sie verwendet werden, indem sie außerhalb, also wo sie jetzt schon außerhalb des Gefängnisses sind. Der Kontakt selber zu den Häftlingen wird vor allem durch die Familien hergestellt, die sich mit der Presse teilweise unterhalten, vor allem aber mit den anderen Mapuches in den Gemeinden dort über den Gesundheitszustand berichten. Und ein dritter direkter Kontakt, den ich auch miterleben konnte, den gibt es täglich nachts vor dem Gefängnis. Man kann sich dort durch lautes Rufen und durch verschiedene Instrumente auch direkt mit den Gefangenen austauschen. Diese Wache oder diese Mahnwache hat nicht nur symbolischen, sondern auch sehr praktischen Charakter, weil immer wieder versucht wurde, auch die Häftlinge nachts zu verlegen in ein anderes Gefängnis, und damit diese nächtlichen Transporte im Notfall denunziert und verhindert werden können, gibt es also sozusagen immer eine Gruppe, die von abends 10 Uhr bis morgens 8 Uhr Wache hält vor dem Gefängnis in Temuco.
Nach deinen Informationen, wie viele Mapuche befinden sich jetzt im Gefängnis und wie viele sind es, die im Hungerstreik sind aktuell?
Also insgesamt im Gefängnis sind es mehr als die im Moment Hungerstreikenden. Also die Zahlen waren so, dass ursprünglich 32 Menschen in den Hungerstreik, 2000 Männer in den Hungerstreik getreten sind. Danach haben sich noch 2 jugendliche Mapuches, die in der Jugendhaftanstalt sitzen, dem Hungerstreik angeschlossen. Danach sind jetzt 4, so wie ich bereits gesagt habe, in Temuco freigekommen. Es ist halt sehr, da wie da gezählt wird, ist immer recht schwierig, aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass die Leute, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, aus Solidarität den Hungerstreik fortsetzen und inzwischen sich auch mehr Mapuches und auch Nicht-Mapuches dem Hungerstreik angeschlossen haben. In Valparaíso, in einer Hafenstadt in der Nähe von Santiago, sind heute Studenten aus Solidarität in den Hungerstreik getreten. Familienangehörige sind auch im Hungerstreik. Einzelne Gemeindesprecher aus den Mapuches-Kommunen sind nach Temuco gekommen und halten dort auch einen Hungerstreik ab. Also wie gesagt, also es sind nicht nur die Gefangenen im Hungerstreik, auch wenn diese natürlich jetzt schon seit 80 Tagen oder knapp 80 Tagen die längste Zeit auf Nahrung verzichten.
Hm. Weiß man etwas, wie es den Menschen im Gefängnis selber geht? Also gibt es Leute, die bis zu den Gefangenen, Hungerstreikenden vordringen können? Denn man kann ja davon ausgehen, dass wenn man 80 Tage lang nichts isst und die letzten Meldungen, die hier angekommen sind, waren, dass sie seit einer ganzen Zeit jetzt auch nichts mehr trinken, dass es denen ja ziemlich schlecht gehen muss. Gibt es eine medizinische Betreuung? Was weiß man, wie es ihnen geht?
Also der Kontakt zu den Zellen selbst hat niemand Zugang. Das ist auch oft kritisiert worden, auch von internationalen Menschenrechtsorganisationen. Die Familien treffen sich mit den Angehörigen im Fall von Temuco in einer Sporthalle, die innerhalb des Gefängnisses sich befindet, können dort also direkt Kontakt haben. Über die Haftbedingungen ist mehrmals berichtet worden, sowohl in Concepción als auch in Temuco, dass dort Zellen teilweise abgedunkelt wurden, dass die Gefangenen isoliert wurden, in Einzelhaft, teilweise nur mit einer Stunde Tageslicht und einer Stunde Freigang sozusagen auf dem Hof, was auch der einzige Zugang zu sanitären Anlagen war. Die Haftbedingungen sind also nach internationalem Recht und nach Menschenrecht absolut widrig, entsprechen keinen Menschenrechtsstandard, nicht den Genfer Konventionen und keinen anderen internationalen Abkommen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Genau.
Ich wollte
Also ob Leute überhaupt an die Menschen rankommen, also an die Hungerstreikenden jetzt mit ihnen sprechen können. Aber ich glaube, das hat die Frage eigentlich schon beantwortet.
Ja, ach so, was ich noch sagen wollte zu dem, du meintest irgendwie, der auch auf die Zuführung von Wasser verzichtet oder von Flüssigkeit. Also da gibt es widersprüchliche Meldungen darüber. Ich habe gehört, dass das immer wieder angedeutet oder angedroht wurde. Auf der anderen Seite ist es auch so, die Leute, die in den Hungerstreik getreten sind, wissen sehr gut, auf was sich auch einlassen und wissen ihre körperlichen Kräfte, glaube ich, auch einigermaßen zu regulieren. Und die Person, mit der ich sprechen konnte, die an dem Hungerstreik schon 80 Tage beteiligt ist, hat mir ja auch gesagt, dass natürlich niemand, das ist ein radikales Zeichen, dieser Hungerstreik, aber niemand setzt natürlich auch freiwillig sein Leben aufs Spiel und ohne zu wissen, wie lange sich das Verhandeln, um einen runden Tisch hinzubekommen, nach hinten ziehen wird, zu sagen, ich verzichte auf die jegliche Zuführung von Wasser oder von Flüssigkeit auch, dann unterschreibt man, wenn das Ganze länger als 4 Tage dauert, ja sein eigenes Todesurteil auch.
Was waren denn die Gründe, warum jetzt diejenigen, die auf Nahrungsaufnahme verzichten, überhaupt im Gefängnis sitzen?
Das Problem ist ja, und ich glaube, das ist auch ein Problem, eine Tendenz, die dieser Hungerstreik bekommen hat. Die ursprünglichen Gründe für den Hungerstreik betreffen ein sogenanntes Antiterrorgesetz, was in Chile gegen diese Gefangenen angewendet wird. Die Regierung, auch der Präsident Sebastián Piñera, hat vor der UNO das Ganze jetzt so dargestellt als eine Frage der indigenen Völker in Chile. Das ist richtig, dass es hier auch um Land geht, was die Mapuche einfordern, was ihnen in der 200-jährigen chilenischen Geschichte enteignet wurde, teilweise auf brutale Art und Weise. Aber der ursprüngliche und immer noch dringendste Grund für diesen Hungerstreik ist vor allem eine faire Gerichtsbarkeit von den Angeklagten. Das Problem ist, dass viele gar nicht wissen, wessen sie genau angeklagt sind, weil diese Anklageschrift bis zum Prozessbeginn geheim gehalten wird. Das ist unter anderem eine Möglichkeit, die sich ergibt, wenn man in Chile als Terrorist angeklagt wird. Es gibt keinen genauen Strafbestand als Terrorismus, sondern jegliche Art wieder Anzeige, die erhoben werden kann, kann ausgeweitet werden und als Terrorismus interpretiert werden. Das ist diese Besonderheit von dem Gesetz. Das heißt, in dem Fall wird vermutet, dass den Angeklagten oder dass den Gefangenen zum größten Teil vorgeworfen wird, Verwaltungsgebäude von Forstunternehmen angezündet zu haben, Straßen blockiert zu haben, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist sehr schwer mit dem Terrorismusbegriff der Vereinten Nationen auch überhaupt vereinbar und auch nicht mit der Forderung von der UNO, soziale Proteste überhaupt als Terrorismus zu klassifizieren. Und in diesem Sinne bricht die chilenische Regierung, die jetzige und auch die vorherige, ganz klar auf doppelte Weise das Völkerrecht.
Was sind denn die Forderungen der Mapuche?
Die Forderungen sind, dass das Antiterrorgesetz ausgesetzt wird und die Verhandlung oder die Anklage damit auch die geführt wird gegen die Mapuches auf den Tisch kommt. Also was sind überhaupt die konkreten Anschuldigungen? Warum sitzen Menschen seit in Einzelfällen schon fast 2 Jahren in Untersuchungshaft? Sie fordern auch, dass die anonymen Zeugen, die benutzt wurden, um Beweise zu sammeln, dass diese sich entweder erkenntlich machen sollen beziehungsweise nicht zugelassen werden. Und was ich jetzt auch mitbekommen habe in den 2 Tagen, in denen ich in Temuco war, ist, dass der Staat über Sicherheitskräfte, über Polizei teilweise Leute anwirbt für Geld, teilweise auch Jugendliche unter Druck setzt, als anonyme Zeugen auszusagen gegen Mapuches. Oft sind das dann auch selbst Mapuches, die dann als im Prinzip in anonyme Zeugen instrumentalisiert werden, wo Beweise auch geschaffen werden. Und es gibt davon auch zwei kurze Dokumentarfilme. Einen davon liegt auch Amnesty International in Chile vor, ein anderer kann man sich inzwischen sogar in YouTube anschauen, wo Jugendliche eben genau das sagen, also wie die Polizei versucht, gemacht hat, sie dazu bedrängen, auch in dieser Richtung. Und ein letzter wichtiger Punkt ist auch diese doppelte Gerichtsbarkeit endlich fallen zu lassen. Also wenn ich ein Farmgebäude anzünde, ist eigentlich aus keinem, es gibt es keinen ersichtlichen Grund dafür, auch nochmal vor einem Militärgericht verurteilt zu werden, so wie das einzelnen Angeklagten jetzt passieren könnte. Und wichtig ist auch ganz einfach das Strafmaß. Also mit diesem Antiterrorgesetz wird das Strafmaß unglaublich nach oben gesetzt. Es drohen Haftstrafen im Einzelfall von über 100 Jahren. Und das steht in absolut keinem Verhältnis zu anderen Strafen, die in Chile sonst ausgesprochen wurden. Also wenn man sich überlegt, dass Leute, die aktiv an Folter und an Mord in der Militärdiktatur mitgewirkt haben, im Höchstfall 15 Jahre Gefängnisstrafe bekommen haben und jetzt an Mapuche für über 100 Jahre zu über 100 Jahren Haft verurteilt wird dafür, dass er ein Farmgebäude angezündet hat, dann steht das einfach in keinem rechtlichen Verhältnis. Und ja, das ist auch für Chile einfach auf international einfach kein Ausweis, dass es sich hier um ein wirklich demokratisches Land handelt.
Ist das jetzt purer Leichtsinn von der chilenischen Regierung, dass man das Gesetz noch nicht zurückgenommen hat? Oder was werden denn für Gründe vermutet, dass so dermaßen rigoros auch gegenüber der indigenen Bevölkerung in Chile vorgegangen wird?
Ja, angedeutet hat sich das Ganze zweifach. Also auf der einen Seite muss man ja auch sehen, dass der Großteil von den Leuten, die jetzt im Hungerstreik sind, bereits als Terroristen angeklagt wurden von der Mitte-Links-Regierung, die bis Februar diesen Jahres noch regiert hat. Die jetzt amtierende Regierung hat demnach aber auch nichts unternommen, dieses Vorgehen rückgängig zu machen. Im Gegenteil, sie haben auch zu ihrem Amtsantritt gesagt, dass sie die Landtitel, das Land, was an Mapuches in den letzten 20 Jahren rückübereignet wurde, nochmals in Frage zu stellen. Es ist einfach so, dass auch viele ökonomische Interessen zusammenfallen. Der Süden ist wichtig. Die Länder der Mapuches, die Landforderungen, die sie stellen, sind sehr hoch. Also auch unabhängig, also unterschiedlich von den einzelnen Gruppen geht es da um teilweise Millionen von Hektar Land, die eingefordert werden. Und das Forstunternehmen, vor allem der Anbau von schnell wachsenden Eukalyptus, die dafür notwendige Abholzung von heimischen Waldflächen, die stattfindet, das ist auch einer der wichtigen Reibungspunkte, den es da gibt. Also es gibt da unmittelbare ökonomische Interessen, die eine große Rolle spielen, sich auf den Konflikt oder auf einen offenen Konflikt mit den Mapuches einzulassen. Ich glaube, der Staat hat ein Stück weit unterschätzt, wie gut vorbereitet und organisiert diese Protestaktionen innerhalb und auch des Hungerstreiks sind. Und ja, vor allem auch haben Sie vielleicht unterschätzt, dass die Mapuches, die zwar zahlenmäßig, es gibt da Schätzungen zwischen 600.000 und 1 Million Menschenstellen in Chile, die auch innerhalb immer sehr zerstritten gewesen sind, die scheinen nun aber durch diesen Hungerstreik und auch gerade durch diese bisher völlige Unwillen zur Verhandlung seitens der Regierung sich doch geeinigt zu haben. Und dieser geeinten Macht, den man da jetzt gegenübersteht, auch von der Seite des chilenischen Staates und dem internationalen Druck, das ist auch sehr wichtig, dass der, glaube ich, weiterhin erhalten bleibt. Ja, ich glaube, noch diese Woche wird sich einiges tun und es wird auch erste Verhandlungen geben, denke ich.
Nun hat Sebastian Piñera am Wochenende angeboten, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Es wurde auch verhandelt zwischen Vertretern der indigenen Bevölkerung und Regierungsvertretern. Es kam zu Gesprächen, es gab ein Angebot, soweit ich weiß, von Seiten der Regierung, der chilenischen, das besagte, okay, wir sind bereit, diesen Paragraphen zurückzunehmen. Das waren Worte, die gefallen sind, und es gab sowas wie ein Ultimatum von 24 Stunden, in dem Rahmen entschieden werden konnte, wo die Mapuche entscheiden konnten, ob sie sich einverstanden erklären und den Hungerstreik beenden und sozusagen das Angebot, das Vermittlungsangebot oder wie auch immer man es bezeichnen will, von der chilenischen Regierung annehmen. Es wurde entschieden, es wird nicht angenommen. Das ist das, was wir hier erfahren haben. Kannst du diese Hintergründe nochmal kurz umreißen und vielleicht auch versuchen zu ergründen, warum eigentlich das Angebot ausgeschlagen worden ist?
Also es gibt dafür unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist es wichtig zu sagen, dass das ursprüngliche Angebot der chilenischen Regierung immer danach oder der Punkt wird auch jetzt immer hochgehalten, man will nicht oder ungern direkt mit den Hungerstreikenden verhandeln, sondern lieber mit Repräsentanten, mit ihren Vertretern sozusagen. Und dieses Problem der Repräsentativität, wer kann überhaupt im Namen von wem sprechen, ist ein sehr großes. Also die Treffen, die stattgefunden haben am Wochenende, es gibt auch Stimmen von den Mapuches, die sagen, das sind keine von unseren Repräsentanten gewesen, das sind Mapuches, aber die nutzen entweder die Gunst der Stunde, sich jetzt als Sprecher aufzuspielen oder sind bezahlt worden von der Regierung. Es gibt da unterschiedliche Aussagen dazu. Also schlichtum, es gibt eine große Diskussion, ob die Leute, die dort anwesend waren, überhaupt Repräsentanten sind oder als solche gesehen werden können. Warum haben sich die Mapuches bisher nicht an diesen Tisch gesetzt? Also einerseits haben viele von ihnen dieses Ultimatum, was auch die Regierung gestellt hat, als klare Provokation aufgefasst. Zum einen nach über 70 Tagen, wo man überhaupt nicht auf diesen Hungerstreik reagiert hat, plötzlich sofort ein Ultimatum von 24 Stunden zu stellen. Sie sagen, das ist unser sozialer Kampf, unser Protest. Wir lassen uns von niemandem sagen, wann wir uns an den Tisch zu setzen haben. Und dann hat die Regierung ursprünglich auch vorgehabt, dass nicht nur Mapuche, sondern auch andere Interessenvertreter aus der Region an diesen Tisch sollen, also große Forstunternehmen, Unternehmer, und dass im Prinzip ein großer Konsens gesucht wird, wo die Mapuches nur einer von vielen Vertretern sind. Dass das nicht zustande gekommen ist, ist vor allem auf den Widerstand dieser Forstunternehmen zurückzuführen, die gesagt haben, wir setzen uns nicht an so einen Tisch. Von daher ist der Regierung im Prinzip nichts anderes übrig geblieben, als das nachträglich wieder zurückzunehmen. Auf der anderen Seite war nie ganz klar, die Mapuches haben gesagt, wir wollen uns mit staatlichen Vertretern treffen. Es war nie klar, wer damit gemeint ist, und sie haben das danach nochmal ausformuliert, dass sie sowohl Leute der Regierung als auch des Parlaments und auch der Rechtsprechung, also der Judikativen an diesem Tisch haben wollen. Letzteres wird nun, das haben die Medien heute berichtet, wahrscheinlich nicht zustande kommen, da Richter nicht in einem offenen Verfahren sich mit Angeklagten bzw. deren Vertretern auseinandersetzen dürfen wollen. Es ist also, wie gesagt, noch offen, wann es zu einem ersten Treffen kommt. Und was im Moment jetzt stattfindet, ist einfach auch nochmal auf der einen Seite eine Ausformulierung der eigenen Position gegenüber dem Staat. Es gab an diesem Wochenende auch ein wichtiges Treffen der sogenannten Longos. Das sind die Vertreter, die territorialen Vertreter der Mapuches. Die sind aus unterschiedlichen Regionen am Sonntag zusammengekommen und haben sich auf einem Feld in der Nähe von Temuco den ganzen Tag lang ausgetauscht darüber, wie man weiter vorgehen will. Was ist die gemeinsame Position? Und da gibt es, glaube ich, jetzt ein neues Moment auch von Repräsentanz, wo auch wirklich versucht wird, mit einer Stimme zu sprechen. Und das vorläufige Ergebnis dieses Treffens, was gestern bekannt wurde, ist ganz einfach. Also es werden uneingeschränkt die Hungerstreikenden unterstützt in ihren Forderungen nach einem fairen Prozess und gleichzeitig auch mit einheitlicher Stimme noch einmal eine im Nachhinein eine fairere Landpolitik zu fordern. Das würde dann sozusagen nicht unbedingt an diesem runden Tisch diskutiert, aber schon wird als Horizont aufgemacht für die weiteren Verhandlungen auch von Mapuches und dem Staat.
Kann man denn irgendwelche Vermutungen anstellen, wie sich das Ganze weiterentwickelt?
Es ist sehr schwierig. Also man muss auch sagen, dass es ist sehr zu hoffen, dass es in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommt, vor allem auch was den Gesundheitszustand der Hungerstreikenden angeht. Es ist nicht klar, auf was sich die Regierung einlassen wird. Es ist auch nicht klar, welche Minimalforderungen die Mapuches stellen werden, also die für sie nicht hintergehbar sind oder wo sie sagen, darüber diskutieren wir nicht. Also das werden auf alle Fälle sehr, sehr harte Verhandlungen werden. kann ich mir vorstellen, also ich glaube, ein Minimalkonsens wäre zunächst, dieses Antiterrorgesetz auszusetzen. Also die Frage ist ja auch, die Regierung bezieht sich immer wieder darauf, dass natürlich das auch die Legislative Einfluss an diesen Gesetzen hat. Umgedreht sagt die Legislative auch, die Regierung könnte natürlich sofort handeln und dieses Gesetz aussetzen. Also vielleicht wird auch so etwas verhandelt wie ein mehrjähriger Stufenprozess. Vielleicht einigt man sich auch im Prinzip auf einen konstanten Dialog, der fortgesetzt wird. Also man wird, glaube ich, nicht alle Probleme, die sich in den 200 Jahren angehäuft haben und das sind also vor allem was auch die Landfragen angeht, was den rechtlichen Status der Mapuches angeht, die Forderung nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, das sind alles keine einfachen Sachen und ich glaube deshalb auch, ist es keine schlechte Strategie, darauf zu bestehen, dass an diesem ersten runden Tisch vor allem diskutiert wird, menschliche Haftbedingungen, ein fairer Prozess, der nach internationalen Standards ein fairer Prozess ist. Ich glaube, das wird eine Minimalforderung sein und natürlich auch diese Forderung irgendwie zu garantieren oder verbürgen zu können. Und alles Folgende, glaube ich, wird ein langer Prozess sein und es ist abzuwarten, was sich dafür auch für einen Dialog vorher zwischen Regierung und Mapuches konstituieren wird. Für die nächsten Tage sind überall weitere Aktionen auch neben der Entwicklung um den runden Tisch geplant. Morgen, also am Mittwoch, werden von allen vier Himmelsrichtungen, was in der Kosmologie der Mapuches sehr wichtig ist, viele Mapuches auf Temuco zulaufen auf die Stadt, die Zugänge zu der Stadt versperren. Sowas soll auch in Konzeption und teilweise in Santiago stattfinden. Für Donnerstag sind nochmal große Demonstrationen in Santiago geplant. Es wird sich eine Karawane von Mapuche-Frauen auf Pferden von Temuco aus Richtung Santiago aufmachen, um hier auch Kontakt mit internationalen Botschaften und Konsulaten zu suchen. Also es ist ein Prozess, der auf vielen, vielen Ebenen hier im Moment stattfindet, auch was die Vermittlung etc. angeht. Wirklich einen ganz konkreten Tipp abzugeben, fällt mir im Moment auch schwer, weil man wird hier auch täglich wirklich von Neuentwicklungen überrascht.
Wie groß ist denn die Solidarität gegenüber dieser Bewegung unter der chilenischen Bevölkerung?
Ich glaube, hier ist es wichtig, auch zu unterscheiden. Ich habe in Santiago hier miterleben können, die ersten Demonstrationen, da waren vielleicht 10, 15 Leute, das waren wirklich dann Aktivisten vom harten Kern oder Angehörige unterwegs. Die letzten Demonstrationen waren deutlich mehr, 3000 oder mehr Demonstranten, so viel wie nie zuvor überhaupt für Mapuches auf die Straße gegangen sind. Und es waren eben nicht nur Studenten oder Schülerinnen, die sich so interessiert haben, sondern auch andere Teile der Bevölkerungsschicht, also und vor allem auch nicht Mapuches Chilenen, die auf die Straße gegangen sind. Und das ist auch eine Forderung der Mapuches, zu sagen, wir wissen, dass wir von den Großgrundbesitzern im Süden und von der Holzindustrie nichts zu erwarten haben. Aber es ist auch Zeit, dass die Chilenen endlich Farbe bekennen und sich dafür einsetzen, dass wir dass ein gerechtes Zusammenleben im Prinzip ermöglicht wird und nicht so tun, als ob sie mit der Sache überhaupt nichts zu tun hätten. Und was das angeht, in Temuco muss ich sagen, bin ich schockiert gewesen, weil das wirklich auch eine Stadt ist, die zum größten Teil von Nicht-Mapuches bewohnt wird und auf den Demonstrationen dort sind nur Mapuches anwesend gewesen oder wie gesagt ein Handvoll von Studentinnen und ja, die Gründe dafür, ich habe danach gefragt, wurde mir ganz offen gesagt, dass das die Leute nicht nur konservativ sind, dort sind dann auch offen rassistisch und auch offen gegen Mapuches eingestellt, weil natürlich auch mit weitergehenden Landreformen befürchtet wird, dass man selbst Nachteile haben könnte davon, dass die Mapuches rechtlich aufgewertet werden und in Zukunft auch mit mehr Autonomie, mit mehr Selbstverwaltung regieren könnten.
Mit wie viel Verantwortung widmen sich die Medien dem Thema?
auch das ist unterschiedlich. Also es gibt Medien, die natürlich vor allem die chilenischen Fernsehkanäle, die kann man fast ausschließlich als Sprachrohre für die Botschaften der Regierung betrachten. Also vor allem der Innenminister darf dann immer wieder sagen, dass sie ja zum Dialog bereit sind, dass die Mapuche natürlich nicht kommen würden und sehr unkritisch in der Berichterstattung auch sehr große Lücken, was die Berichterstattung angeht. Es gibt kaum Leute dann auch wirklich vor Ort, ein Desinteresse auch seitens der Fernsehsender zum Beispiel zu sagen, wir wollen im Gefängnis drehen, wir wollen über die Haftbedingungen berichten, sowas kommt nicht zustande. Wenige Medien, also es gibt ein bis zwei Radiosender, die eine relativ umfangreiche Berichterstattung machen, Radio Biobío und Radio Universidad, und die Printmedien in Chile, die Tageszeitung sind konservativ, es gibt keine linke Tagespresse, die so einem Thema mehr Platz geben würde. Und ja, von daher auch die öffentliche Meinung sehr, 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 sehr schwankend. Also oft finde ich auch, wenn die Äußerungen von Regierung sehr unkritisch wahrgenommen und dann denen teilweise auch recht gegeben, ohne die Gegenseite gehört zu haben. Und das ist natürlich sehr schwierig, die Gegenseite zu hören, weil es eben auch nicht diese Kanäle gibt, sich immer vielen Menschen mitteilen zu können.